Alles Easy, der Genießer-Podcast. Alles über Reisen und Entspannung mit Dorin-Chef Dirk Easy Iserlohe und Wolfram Kohns. Alles Easy.
Alles Easy, der Genießer-Podcast. Da sind wir wieder. Schön, dass ihr da seid und vor allem schön, dass wir wieder nebeneinander sitzen. Ich sehe einen deutlich erschlankten Dirk Iserlohe neben mir sitzen. Wie viele Kilo sind das, lieber Dirk?
Also erstmal hallo.
Hallo, die Stimme ist noch da, das ist schon mal gut.
Die ist noch da.
Das Volumen ist noch da.
Hat nicht abgenommen. Aber dass dir das auffällt, finde ich natürlich schon mal eine Motivation in sich, weil der Weg soll noch nicht zu Ende sein.
Ja, das kann man ja nicht übersehen.
Das ist ja. Das ist der einzige Vorsatz, den ich mir zum 60. vorgenommen habe, nämlich Kilos zu verlieren. Ich habe, seitdem ich in Köln bin, im Schnitt 1 Kilo zugenommen pro Jahr.
Und wie viele Jahre bist du da?
Ja, das sage ich jetzt nicht.
Schon zu lange. Zweistellig?
Ja, sicher. Das ist einfach viel zu viel.
Okay.
Und das muss jetzt sukzessive wieder runter, aber da gebe ich mir nicht die Zeit, ausreichend zwar, aber nicht die Zeit, die es gebraucht hat, um es aufzusetzen. Es ist wirklich notwendig und ich fühle mich auch viel besser.
Du siehst fantastisch aus und das ist nicht irgendwie jetzt eine schnelle Mallorca-Bräune, sondern das ist wirklich, der ganze Körper hat eine ganz andere Haltung nochmal.
Ja, muss sein.
Komplett neue Klamotten?
Ich werde ja noch gefordert, nein, neue Klamotten, ich verweihe alles auf, ich gehöre zu denen, bin kein Messi, aber ich bin ein Sammler und zum Leidwesen meiner Frau, die immer fragt, muss das denn hier unbedingt noch gelagert werden? Ich sage, man weiß nicht, wofür man es braucht und da gilt ja immer der Spruch, besser haben als brauchen.
So. Ich kenne das sehr gut. Ich weiß, wovon du sprichst. Ich bin gerade dabei, wieder in einem von einem Wasserschaden befreiten Haus mich wieder einzurichten. Und es ist schön, 40 bis 60 Kartons auszusortieren. Aber die anderen 400 müssen einsortiert werden. So, und das ist die Herausforderung. Aber ich bin da leider genauso inkonsequent. Aber ich werde da versuchen, jetzt auch konsequenter zu werden. Konsequenz schreibt man mit Kohns am Anfang.
Wusstest du das? Ja, das wusste ich.
Also 12 Kilo sind runter. Ziel ist wie viel noch?
Ja, eigentlich wollte ich auf mein Hochzeitsgewicht zurück. 1997, das wären 89,9 Kilo. Das werde ich wahrscheinlich so nicht schaffen. Aber wenn ich irgendwas so im unteren 90er-Bereich schaffen würde, dann wäre ich doch sehr stolz und möchte das natürlich auch länger halten.
Bei einer Körpergröße von 1,92.
Ach Quatsch. Ich wäre nie zu den Fliegern gekommen. Doch, zu den Fliegern, ja, da muss man ja kleiner sein. Ne? Aber zu den Gebirgsjägern oder zur Paradetruppe, da ich einerseits verweigert habe und andererseits 1,78 bin.
Das ist eine fantastische Größe, die mir bekannt vorkommt. Ich muss dir leider sagen, dass ich es dir nicht leichter machen werde mit dem Thema weniger essen, abnehmen. Aber das, was wir heute hier machen werden, in unserem Genießer-Podcast, das wird so lecker werden. Ja, ich weiß nicht, ob dir das hilft beim Abnehmen. Wir wollen euch nämlich ab sofort im Genießer-Podcast nicht nur an den Genüssen des Hotels teilhaben lassen, sondern wir wollen euch vor allen Dingen an die Genüsse auch der Küche von Dorin heranführen.
Mach dir keine Sorgen. Ich habe eine Methode gewählt, die den Genuss erlaubt. Weil das geht gar nicht. Ich kann nicht ohne genießen. Und das ist relativ einfach. Ich lasse einfach nur das Weißmehl weg, den Alkohol weg und reduziere ein bisschen die Menge. Und ansonsten soll man normal essen. Meine Oma hat schon gesagt, du musst keine Diät machen, du musst es einfach nur in Maßen tun. Und genau das geht auch im Genuss. Und wenn man kein Brötchen isst, kein Graubrot, kein Weißbrot, keine Nudeln, keine Pizza, dann hilft das schon so viel. Und dann natürlich Sport jeden Tag eine Stunde und viel Zitronensaft. Das ist ein Booster für das Abnehmen und für die Stoffwechselanregung.
Den Zitronensaft in viel Wasser, wie viele Liter sind das am Tag?
Also ich versuche so 6 Sprudelwasserflaschen, die haben ja 0,75 Liter,
ja.
Also schon eine Menge, die ich nicht schaffe. Ich habe gestern versucht, 2 Flaschen Sprudelwasser zu trinken über den ganzen Tag ohne Zitronensaft, ist mir fast gelungen. Aber 6 Flaschen kriege ich weg mit Zitronensaft, gar keine Frage.
Nicht übersäuern, mein Lieber.
Ja, Vitamin C scheidet der Körper aus, er kann gar nicht zu viel aufnehmen. Magenschleimhaut muss man im Griff halten, aber es schmeckt gut und es ist ein Booster.
Du bist mega motiviert, merke ich, das strahlst du auch aus. Deswegen werden wir gleich eine frische Kutterscholle in Butter gebraten mit Gurkensalat und Petersilienkartoffeln servieren lassen von einem ganz besonderen Koch.
Ja, Herr Bergerhausen von Sylt. Und den müssen wir natürlich gleich dazu holen. Und das wäre eine, ja, tolle Leistung. Ich glaube, ich höre ihn schon im Hintergrund.
Ja, wir bauen gerade die Leitung schon mal langsam auf mit ihm und freuen uns. Lieber Herr Bergerhausen, können Sie uns hören?
Ja, ich höre Sie sehr gut. Guten Morgen. Ja,
guten Morgen, Herr Bergerhausen. Wie geht's?
Hervorragend.
Pfeift der Wind?
Nein, heute ist strahlender Sonnenschein. Wir können nicht klagen. Strandwetter.
Na, den hatten wir gestern hier in Köln. Wir sitzen hier in Düsseldorf und haben auch schönes Wetter. Gestern hat man so eine kleine HV von der Hauptverwaltung, so eine kleine Versammlung. Da habe ich auf meinen Geburtstag noch einen ausgegeben und habe dann das Sommerfest damit vereint für die Hauptverwaltung. Und das war ein wunderschöner, lauer Sommerabend.
Sehr schön. Dann alles Gute nachträglich von mir.
Ja, danke schön. Wir haben hier beide ein Bild vor uns von Ihnen. Das hat mich so begeistert, dass wir das in den Jahresabschluss 23 mit aufgenommen haben. Ist zu spät, Sie zu fragen, aber ich hoffe, Sie waren einverstanden.
Klar.
Sie spielen Gitarre.
In der Küche.
Sie spielen Gitarre in der Küche, haben Sie das gehört?
Jetzt sind Sie wieder da. Ja, ich spiele Bass, genau. Der Fotograf fand das eine gute Idee, das zu kombinieren.
Ja, das sieht super aus, ne?
Es sieht sehr dynamisch aus. Es sieht aus wie ein Mann, der alle Künste beherrscht. Wir werden gleich ein bisschen also eintauchen in diese Kochkunst von Oliver Bergerhausen. Das machen wir gleich ganz in Ruhe, lieber Oliver. Bis dahin schon mal sehr schöne Grüße in den Norden, auf die Insel.
Danke.
Das ist, glaube ich, auch für Sie. Wie lange sind Sie schon da, ein Paradies?
Über 16 Jahre bin ich jetzt hier oben.
Wahnsinn.
16 Jahre und mehr, das ist natürlich wirklich ein Traum. Wir freuen uns sehr darauf und
das
wir wollen.
Das ist nicht nur ein Traum, das ist Kontinuität.
Definitiv.
Und Qualität baut sich nur über Kontinuität auf.
Eine Evolution der Genüsse mit Oliver Bergerhausen werden wir gleich erleben und darauf freuen wir uns. Der Oliver steht schon in der Küche und er wird uns ein bisschen auch in die Töpfe schauen lassen. Und wenn Sie einfach schon mal wissen wollten, wie man die perfekte Kutterscholle macht, Oliver Bergerhausen weiß es und wird es uns gleich verraten. Vielen Dank, Oliver, bis gleich.
Bis gleich. Tschüss.
Wir waren vor einiger Zeit, wir haben es erzählt hier auch schon mal, gemeinsam oben genau in diesem Dorinth Strandhotel und Spa Sylt Westerland. Die Coens Family mit der Kelly Family. Ich darf das verraten an dieser Stelle, weil der Joey da auch einen kleinen Vortrag gehalten hat. Wir haben eine tolle Radtour gemacht da oben. Wir haben uns alle sehr, sehr wohl gefühlt und freuen uns, dass ihr auch wieder, lieber Dirk, bei der Challenge beim Spendenmarathon dabei sein werdet. Die Challenge, die der Joey jetzt schon 19 Mal gemacht hat, also parallel zum RTL Spendenmarathon. Ein großes Event, das viel, viel Geld für notleidende Kinder eingebracht hat. Und ihr seid seit vielen Jahren, seid ihr Partner auch des RTL Spendenmarathon. In diesem Jahr wird es um Inklusion gehen. Wir werden dort ein Inklusionsevent, ich darf das hier schon mal exklusiv in Alles Easy erzählen, auf die Beine stellen, wie es das so, glaube ich, in Deutschland noch nicht gegeben hat. Denn immer inklusive Teams, Menschen, die im Rollstuhl sitzen und Fußgänger, wie wir es sind, bilden zusammen Teams und werden aber im Rollstuhl über 24 Stunden einen Parcours bewältigen mit verschiedenen Aufgaben. Und wenn man sich damit beschäftigt, sieht man, Stichwort Barrierefreiheit, dass es schon kleine Dinge gibt. Wenn du dann im Rollstuhl sitzt, ist das eine Herausforderung. Ein hochfloriger Teppich, 2-3 Stufen, die irgendwo reingehen und. Und das werden wir in einer spielerischen und auch, glaube ich, sehr, sehr intensiven Art und Weise einfach mal zeigen, gemeinsam mit dem Deutschen Behindertensportverband, gemeinsam mit einer Patin für dieses wunderbare Projekt, für diese Challenge, Christina Vogel, die so ein bisschen an die Stelle von Joey Kelly in diesem Jahr auch treten wird. Das ist aber auch etwas, was ihr bei Dorinth sehr ernst nehmt, dieses Thema, dass wirklich jeder zu euch kommen kann. Und auch Barrierefreiheit ist für euch ein Thema, was ihr in den Hotels lebt.
Ja, das beginnt ja schon, wenn man ein Hotel übernimmt, ist es sogar manchmal noch schwieriger, als wenn man es neu baut, weil man muss die Guest Journey ja einmal komplett durchgehen und es einem Gast ermöglichen, nicht nur durch die Tiefgarage mit dem Aufzug hochzufahren, sondern tatsächlich auch in jeden Bereich des Hotels zu kommen, weil du willst ja niemanden ausschließen aus dem Spa-Bereich oder aus dem Restaurant-Bereich oder zu einem Bankett-Bereich in den Konferenzräumen. Das muss ja so gebaut sein, dass da auch ein Rollstuhl hin kann. In den öffentlichen Bereichen, die WC-Anlagen, alles das gehört dazu, es zu durchdenken. Es gibt zwar Vorschriften, aber man muss es ja auch so gestalten, dass es für alle Gäste und auch vor allen Dingen für die behinderten Menschen auch annehmbar ist und nicht diskriminierend wirkt. Und genau das ist die Herausforderung, die nehmen wir schon seit vielen Jahren an. Und wir freuen uns aber jetzt auch, dass wir Mitarbeiter, die auch behinderte Menschen sind, gibt es tatsächlich in unserem Hause. Die haben sich auch schon gemeldet und es werden einige in einem zusammengestellten Dorin-Team dabei sein. Das ist sehr schön.
Da freuen wir uns sehr drauf. Das alles also mit Christina Vogel, ehemalige Bahnrad-Weltmeisterin, die seit einem schweren Unfall ebenfalls im Rollstuhl sitzt. Und Christina Vogel hat so einen schönen Begriff. Sie sagt, ich erkläre es mal aus der Vogelperspektive. Und das hat bei ihr natürlich eine ganz besondere Bedeutung. Die ist auch sehr klar in dem, was sie sagt. Und da werden wir uns, glaube ich, alle auch fast ein bisschen wundern, was wir da für Erkenntnisse bekommen. Ich habe es selbst jetzt schon mal getestet, auch bin übrigens auch begeistert von dem, was da bei den Paralympics in Paris da an Leistungen gebracht worden ist. Ich weiß nicht, ob du Zeit hattest, mal reinzuschauen. Aber das sind solche unglaublichen Mutmacher. Wir jammern hier gelegentlich über kleine Dinge.
Nein, toll. Hast du den 60-Jährigen gesehen, der im Federball gewonnen hat? Also ja. die Bronzemedaille erspielt hat. Es ist einfach gigantisch, ja. Oder wenn du Basketball siehst, ja, wie man mit dem Rollstuhl schnell über das Feld fährt und dann den Ball versenkt. Ja. Also ich finde das begeisternd, was die Jungs machen.
Und damit eben auch viele Kinder und Jugendliche zum Beispiel dieses Basketball im Rollstuhl umsetzen können, werden wir alles, was wir mit dieser Challenge, auch mit der Hilfe von Dorint, da generieren werden, 1:1 eben in Projekte stecken, wo Kinder, die auf unsere Unterstützung mehr angewiesen sind als alle anderen, nämlich Kinder auch mit Handicaps, mit Behinderungen, die werden wir unterstützen, zum Beispiel die Basket Bears in Krefeld. So ein Rollstuhl für ein Kind, das Basketball spielt, kostet 6.000 Euro.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Aber da werden wir was zusammenkriegen. Da werden wir einige Rollstühle hinstellen und ich glaube, da werden wir auch, und das hören wir auch von unseren Freunden vom Deutschen Behindertensportverband, da werden wir wirklich etwas bewegen können. Das haben wir uns fest vorgenommen.
Und seit kurzem hat unsere Gesellschaft auch einen besonderen Bezug dazu, denn unsere neue COO, die Dorint-Geschäftsführerin Frau Stefanie Brandes, ist verheiratet mit dem Chef der Paralympic Deutschland, der in Paris das mit organisiert hat. Und von daher haben wir nochmal ein ganz anderes Augenmerk darauf. Und das wird bestimmt auch einen kleinen Einfluss auf unsere Gruppe haben. Also Frau Brandes, die wir übrigens wahrscheinlich das nächste oder übernächste Mal mit hier in den Talk aufnehmen, kann uns davon bestimmt etwas ganz Tolles berichten, denn sie ist da hautnah dabei.
Du überraschst mich immer wieder. Also das wusste ich jetzt nicht, dass die Kollegin Brandes da so einen Bezug hat. Das finde ich stark. Also ab 1. September ist sie an Bord?
Seit 1. September an Bord, gestern bei der Feier dabei und unglaublich kommunikative Persönlichkeit. Und ich glaube, mit 49 Jahren bringt sie uns den frischen Wind in die Dorint-Führungsspitze. Und ich freue mich schon auf die GM-Tagung, also für die Hoteldirektoren in Kürze. Da wird sie dann ihren Antrittsbesuch starten mit ihrer Eröffnungsrede. Ich bin gespannt.
Du hast von einer Feier gesprochen. Was habt ihr gestern gefeiert, wo ich nicht eingeladen war?
Du warst eingeladen, aber du vergisst das, weil du immer 7 Termine gleichzeitig hast.
Das stimmt, ich weiß nicht.
Und ich habe auch brav abgesagt. Nein. Das ist der verspätete 60. Geburtstag, den man natürlich auch in der Firma feiern muss. Und das gehört sich so, dass man einen ausgibt. Und in unserem schönen Tennisclub am Decksteiner Weiher in Köln, da habe ich gestern Abend zu einer kleinen Grillparty eingeladen und vorher hatten wir 2 Stunden ein kleines Tennismatch mit den Mitarbeitern. 20 haben sich dazu gemeldet und wir haben so 15 Minuten Doppelsession gespielt in einem Achtelfinale, Viertelfinale bis zum Finale.
Und ich habe auch gehört, dass du eine Partnerin im Mixed bis zum Gewinn des Turniers gebracht hast.
Ja, die liebe Doris Richter, die in der Zentrale arbeitet, schon viele Jahre bei uns, Die hat so süß aufgeschlagen und sie hatte noch nie
aufschlagen.
Ja, weil sie so mit dem ganzen Körper versuchte, den Ball über das Netz zu schieben. Und er hatte auch so viel Druck, dass er hinter die Grundlinie geflogen ist. Und sie sagt, ja, ich habe noch nie einen Tennisschläger in der Hand gehabt. Und dann haben wir gesagt, komm, ganz ruhig, ich trage sie ins Finale.
Und so geschah es?
Und so geschah es.
Ich merke, es war ein Turnier auf allerhöchstem Niveau, oder? Die hatte noch nie Tennis gespielt und durfte da mitspielen.
Ja, da waren von den 20 waren, ich würde mal sagen, 14, die hatten noch nie einen Schläger in der Hand.
Dann konntest du ja glänzen. Ja.
Aber sie hatten alle viel Spaß.
Aber du spielst ja jeden Tag, wie wir hier gelernt haben. Das heißt, du warst der beste Spieler da.
Nein, ach, Unsinn. Das war ein wunderschönes, lustiges Hin- und Herspielen von Leuten, die da auf einmal spontan Spaß dran hatten, den Ball über das Netz zu bringen. Das Wetter hat auch mitgespielt und das Grillfleisch hat schon gerochen. Und es war eine tolle Stimmung.
Also, ich merke, ich habe etwas verpasst und ich glaube, dass das natürlich auch nicht wiederbringbar ist, aber...
Doch, wir haben das schon zweimal gemacht jetzt und vielleicht machen wir in 5 Jahren wieder eine Tennisparty und
dann komme ich.
Ich lade dich ein.
Ich freue mich. Wenn ich kommen darf, bin ich da also ganz, ganz fest. Aber dann bleiben wir doch gleich bei den runden Geburtstagen. Älter als wir beide sind tatsächlich die Dorint Hotels und Resorts. 65 Jahre.
Ja, am 24. September ist es soweit. 65 Jahre, die dann wohl in deutschen Händen befindliche älteste Hotelmarke, denn Steigenberger, darf man sagen, wäre die älteste gewesen, über 80 Jahre. Sie wird von Chinesen heute gehalten, einer chinesischen Hotelbeteiligungsgesellschaft. Und damit ist die Dorint die von deutschen Unternehmern gehaltene älteste deutsche Hotelgesellschaft. 65 Jahre wurde ja gegründet von Herrn Werner Dorniden, der an sich kein Hotelier war, sondern die Idee hatte, seine produzierten Möbel in einem Hotel auszustellen und hatte die Hoffnung, dass dann nach der vollbrachten Nacht dann die Möbel zuhauf gekauft werden. Das ist nicht so ganz aufgegangen, deswegen die Geschichte kann man ja nachlesen. Bei uns ist dann in den 70er Jahren Herbert Eberts mit einem Spin-off oder Management by Out, wie man es bezeichnen würde, mit vielen Hoteldirektoren und Unternehmern aus dem Kölner Regionsbereich in die Dorint GmbH eingestiegen und hat sie dann weiter vorgetragen in die Dorint AG und dann später aus der Dorint AG wieder in eine neue Dorint GmbH nach der Trennung von Accor. All diese Geschichten, ein Herauf und ein Herunter, seit 1959 hat diese Marke mitgenommen und die Marke erstrahlt heller denn je.
Du hast ja schon mal vor einigen Episoden, kann man auch nochmal nachhören, hier die Geschichte erzählt. Insgesamt ist das Hotelgeschäft wirklich eine Challenge, das muss ich sagen. Und ich freue mich, dass wir immer so zwischen all deinen Wahnsinnsterminen in ganz Europa hier so ein bisschen Muße haben, über die Dinge zu sprechen. Denn das Ding, was ihr da steuert, das ist schon gelegentlich ein Ritt auf der Rasierklinge. Das ist sehr volatil, die Hotellerie, oder?
Ja, natürlich. Du musst so sehen. Wir befinden uns jetzt wahrscheinlich in Deutschland in einer Rezession. Das Quartal 2 ist mit Negativwachstum abgeschlossen worden. Das Quartal 3 wird wahrscheinlich genauso mit Negativwachstum abschließen. In der Volkswirtschaft haben wir gelernt, wenn 2 Quartale hintereinander negativ sind, dann sprechen wir von einer Rezession. Das wird für ganz 24 auch so gelten. Das Problem in der Hospitality-Welt ist, dass die Budgets als allererstes in den Firmen für Reisen, für Meetings, für Incentives gekürzt werden. Und wir sind auch die Letzten, wenn die Wirtschaft wieder gut läuft, bei denen man die Budgets wieder erhöht und sagt, jawohl, jetzt können wir auch mal wieder Incentives reisen und tagen. Und das spüren wir ganz deutlich, dass gerade der Tagungsmarkt nahezu eingebrochen ist, weil die Firmen alle verunsichert sind, ob der politischen Situation, der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Zinsen sind noch in Anführungsstrichen, eigentlich historisch betrachtet, nicht hoch. Aber für diejenigen, die halt jetzt fast 10 Jahre mit Niedrigzinsen gearbeitet haben, auf einmal zu hoch. Dazu kommen die Kosten, die natürlich durch die extreme Inflation, durch die Energiekosten nach oben getrieben wurde, die jetzt auf dieser Basis auch verharren. uns das Leben schwer machen, weil wir auf diesem hohen Kostenniveau weiterarbeiten müssen. Und das kann durch die Umsätze und die Preiserhöhungen nicht aufgefangen werden. Das ist dem Grunde nach ein großes Problem für die deutsche Gesamtwirtschaft. Und die Hospitality leidet als erstes darunter und kommt als letztes wieder rein. Deswegen ist die Volatilität sehr stark. Und wenn du dir jetzt noch vorstellst, dass die zeitlichen Rhythmen der Krisen immer kürzer geworden sind. Früher, als wir in der Schule waren, hat man gesagt, so alle 7 Jahre. Ne?
Ja, maximal. Ne?
7 Jahre gut, 7 Jahre schlecht.
Ja.
Aber es wird immer kürzer. Und das erhöht natürlich die Volatilität. Also es ist immer spannend und hart. Wir werden ja auch sehen, dass die Hotellerie sich in Zukunft noch einem ganz großen Spannungsfeld aussetzen wird, nämlich den Mitarbeitern. Wir haben heute in Hospitality 65.000 Stellen nicht besetzt und wir wissen, ob der demografischen Betrachtung, dass wir in 2030 bei 400.000 nicht besetzten Stellen sein werden. Und das wird die Hotellerie in 2 Bereiche spalten. Einmal in das Kreditkartenhotel, so bezeichne ich das, alles digitalisiert, kein Mensch mehr da. Du kannst dort übernachten und
du checkst ein, ohne dass da jemand ist. Du rechnest ab, ohne dass da jemand ist.
Gibt aber auch kein Essen und Trinken, es sei denn, du findest Automaten. Mhm. Und das ist die eine Art des Hotels und die andere Art des Hotels.
Aber die Betten müssen ja trotzdem gemacht werden.
Ja,
die
Menschen
brauchst du.
Ja, die Menschen brauchst du. Hundertprozentig wird demnächst einer was entwickeln, wie ein Bett automatisch abgezogen wird und dann sich vielleicht dreht und von unten gewaschen wird. Keine Ahnung. Am Ende ist trotzdem eins klar und deswegen seit 2006 haben wir uns dem auch verschrien. Es gibt auch genügend Menschen, die Service wollen. Die Droge der Zukunft bleibt Service. Und die ganzen Babyboomer, so wie wir, ich bin der letzte Babyboomer-Jahrgang, 64.
Sind wir die letzten
Babyboomer? Wir sind die letzten Babyboomer.
Aber das war ja der breiteste Jahrgang insgesamt.
Richtig.
Wir sind ja das Gewöhnlichste.
Und die schieben sich jetzt alle mit den ersten Jahrgängen von Generation X in die Rente. Und wenn du die Demografie dir anschaust, in den nächsten 13 Jahren werden jeweils 7-mal so viele in die Rente pro Jahr einsteigen wie ins Berufsleben. Und das ist natürlich eine dramatische Entwicklung.
Aber die wollen ja alle zu dir ins Hotel dann. Die
haben
ja
alle glaube, Zeit. Dass viele Zeit und auch Geld haben in Deutschland, die dann auch Service genießen möchten. Und da gilt es natürlich, die richtigen Mitarbeiter zu finden und die auf Dorin zu akkumulieren. Und wir werden uns entsprechend vorbereiten, ein guter, wenn nicht der beste Arbeitgeber zu sein, um hier den Mitarbeitern attraktives Umfeld zu bieten, bei uns zu arbeiten.
Du feierst sie ja auch als Hotelhelden, deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Entwicklung habt ihr immer als kontrolliertes Wachstum beschrieben. Geht das so weiter? Wo ist denn Dorin dann in 5 Jahren?
Kontrolliertes Wachstum ist wichtig. Denn wenn man von einem Mittelständler spricht, sind wir mit 62 Häusern dennoch so grenzwertig, dass wir durch regionale Verwerfungen in der Konjunktur immer noch zu stark leiden. Und deswegen muss man mehrere Standorte haben, um das abfedern zu können. Ruhig auch an C-Standorten, die also kleiner sind, Kreisstädte, Ähnliches, die aber nicht so volatil in ihren Umsatzbewegungen ausfallen. Das werden wir weiter versuchen, kontrolliert zu expandieren. Kontrolliert heißt, dass man ein überschaubares Risiko als Pächter eingeht und kein Risiko eingeht, Pacht anzunehmen, koste es, was es wolle, sondern kontrolliert zu überlegen, dass es auch finanzierbar ist. Das sind wir den Mitarbeitern und den Gästen schuldig, weil wir eine kontinuierliche, hohe Qualität abliefern wollen. Und das heißt kontrolliertes Wachstum. Wo werden wir sein? In 2028 möchten wir zwischen 80 und 90 Hotels auflisten dürfen mit einem Umsatzvolumen zwischen 600 und 700 Millionen Euro Umsatz. Und das könnte dann die Stabilität uns generieren, die dann auch in volatilen Zeiten einen entsprechenden Abfederungsmechanismus darstellt.
Von diesen 65 Jahren Dorin bisher, hast du wie viele selbst mitgeprägt und auch allein verantwortlich maßgeblich geprägt?
Also mitgeprägt würde ich sagen, das kann man auch von der Bankerseite her sehen, die ich noch mitgemacht habe. Da war ich ja mittelbar dann für die Finanzierung der Standorte zuständig. Sind das mittlerweile 40 Jahre und seit dem Jahre 2007 bin ich allein verantwortlich.
Und wenn man eines Tages dann die große Rückschau macht, Dorin im Wandel der Zeit, was soll dann unter Dirk Iserlohe stehen? Der Sanierer, der Visionär, der Menschenfänger.
Das mögen die schreiben, die solche Geschichten aufschreiben möchten.
Du hast aber noch richtig Lust darauf, das merke ich. Das heißt, du wirst noch einige Jahre da mitgehen. Du bist ja wirklich jetzt und vor allen Dingen jetzt erleichtert um 12 Kilo. Ich meine, was hast du jetzt für eine Power?
Ja, also ich denke, auch Heike, meine Frau, haben wir uns diesbezüglich auch auseinandergesetzt. Wir sind beide bereit, die Energie da noch hineinzustecken in das Unternehmen. Und das wird noch einiges andauern. Ich denke, wir sind noch nicht da, um eine Dorin stabil der nächsten Generation zu überlassen oder den nächsten Führungspersonen zu überlassen. Und diesen Schritt möchte ich noch gehen, auf jeden Fall. Zum Beispiel Visionär. Wir haben für unsere Mitarbeiter vor Jahren einen sogenannten blauen Faden entwickelt. Der blaue Faden ist die Unternehmensleitlinie. Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit den Kunden um? Was ist unser Selbstverständnis und wo sind unsere ethischen und moralischen Werte? Das ist der blaue Leitfaden. Später kam ja die Hommage hinzu und dann nannte man das den goldenen Leitfaden. Und dann habe ich auf einmal festgestellt, dass Mitarbeiter anfingen und Führungskräfte zu sagen, naja, wir haben ja den goldenen Leitfaden. Und da habe ich gesagt, halt, da passiert etwas, was nicht gut ist.
Da geht was auseinander.
Genau. Und deswegen habe ich den Auftrag gegeben an unsere Kreativen im Unternehmen, sei es Marketing, sei es in Personalführung, HR. Wir müssen diese Fäden verschmelzen lassen. Wir müssen sie verkurbeln. Und da ist jetzt was Tolles draus geworden, was wir auf der nächsten GM-Tagung vorstellen. Es wird der Dorint-Herzschlag. Und der Herzschlag ist unser Herzschlag. Wir haben ja so ein schönes blaues Logo mit dem Herzen in der Stiftung, mit dem Herzen auf den Jubiläenslogan. Und so werden wir jetzt ein rotes Herz haben, nämlich den unseren Herzschlag. Und das ist das Unternehmensleitbild der Dorint. Ich glaube, da können wir stolz drauf sein und das werden wir jetzt ausrollen und dann gibt es keinen Unterschied mehr zwischen dem blauen und dem goldenen Faden, sondern nur noch einen Herzschlag für Dorint.
Und wie schlägt das Herz für Dorint? Wie schlägt dein persönliches Herz für Dorint? Du stehst morgens auf und denkst Dorint und gehst abends schlafen und denkst Dorint?
Das wäre ein bisschen ungerecht der grünen Seite gegenüber, denn der Immobilienbereich muss man in der Tat ein Kompliment geben. Der schlägt genauso in meinem Herzen. Der hat jetzt zum 30.08. die zwangsweise durchzuführende Kapitalerhöhung ermöglicht durch Immobilienbeleihungen, was der Thorsten Bauschmann, den wir übrigens auch mal hier auf einladen sollten, der den gesamten Immobilienbereich leitet. Wir haben in der Tat ein Hotel beleihen können, was hat nichts mit den Aktivitäten der Dorint zu tun, sondern Finanzierungsaktivitäten. Und diese 5 Millionen haben wir jetzt als Kapitalerhöhung der Dorint zur Verfügung gestellt, weil wir müssen ja innerhalb von 6 Jahren bis zum April 2026 diesen Corona-Kredit, an den viele gar nicht mehr denken, dass es sowas noch gibt, zurückgeführt haben. Und das ist eine harte Arbeit.
Da reden wir über ein Volumen von?
32 Millionen, die noch vor uns stehen, die müssen weg.
Das ist noch ein bisschen was, ne?
Das ist ein bisschen was. Und deswegen kann man nur Danke sagen all den Mitarbeitern, die auf der grünen Seite arbeiten. Wir haben im Konzern das so schlagwortartig aufgeteilt. Es gibt den Real Estate, also den Immobilienbereich. Das ist die grüne Seite von der Onestis AG. Und dann gibt es den blauen Bereich. Das ist die Dorint-Seite mit dem reinen Betreibergeschäft. Da sind keine Steine, sondern die Mitarbeiter, die Pachtverträge. Das ist der blaue Bereich, die Dorint-Gruppe. Und beides zusammen ist unter dem Dach der Onestis AG und die arbeiten harmonisch miteinander, sitzen auch alle in der Aachener Straße, 1053, 1051.
In Köln.
Und die waren gestern im Decksteiner Tennisclub.
Ich habe eben etwas wieder bei dir, bei deinem Herzschlag für Dorint gemerkt. Das ist, wenn das Wort Nachwuchs fällt, Azubis fällt, dann schlägt dein Herz am allerschnellsten und am höchsten. Deswegen gibt es den Azubi-Helden-Award, die Auszeichnung der besten Azubis im dritten Lehrjahr. Das ist eine der schönsten Veranstaltungen, ist eine der schönsten Tage für dich immer, ne?
Finde ich fantastisch. Da sind so viele junge Menschen, die sich einerseits aufgeregt auf die Prüfung vorbereiten, mit den erfahrenen Hoteldirektorinnen und Direktoren, die dann bestimmte Dinge beibringen, die jungen Menschen abfragen und sehr konzentriert auf die Prüfung innerhalb von 2 Tagen vorbereiten. Und das Ganze endet dann mit einer Challenge in der Küche, wer kocht da am besten, an der Rezeption, im Guest Relation, wer bedient am besten, wer macht das wirklich am überzeugendsten. Da gibt's Punkte für und anschließend auch einen Award zu gewinnen. Und auf dieser Gala, wie sie auch tatsächlich dann ausgerichtet wird, da werden die dann alle prämiert und die Direktoren sind dabei, haben diese Ehrwürdigung für die jungen Menschen. Und wir hoffen natürlich auch, dass viele von denen einen Arbeitsvertrag unterschreiben und sagen, sie bleiben dann bei uns. Immerhin bilden wir pro Jahr durch alle Jahrgangsstufen 450 junge Menschen aus. Und wenn die alle bei uns bleiben, dann sind wir extrem glücklich.
Wie ist die Entwicklung in den letzten Jahren? Konntet ihr mehr Menschen, junge Leute halten oder weniger?
Wir konnten mehr halten. In der Tat ist es in den letzten 3 Jahren wieder gestiegen. Davor die Jahre war es ganz problematisch, weil gerade durch die Corona-Jahre ist es so, dass viele Eltern auch ihren Kindern sagen, mach mal einen großen Bogen um die Hotellerie und die Gastronomie. Das ist eine schwere Arbeit und das lässt du besser bleiben. Mhm. Aber es gibt auch viele Vergleichsberufe. Mittlerweile haben wir auch gehaltlich angehoben. Also dieses, wir sind die schlecht bezahlendste Wirtschaft, ist vorbei. Also die Tarifverträge sind schon ordentlich angezogen worden. Es gehört sich auch, dass es noch ein bisschen weitergeht. Dennoch, ich habe eben von den Kostensteigerungen gesprochen, es muss natürlich auch finanzierbar sein. Aber es nimmt wieder zu, dass junge Menschen begeisterungsfähig sind von der Hospitality. Weil es ist so ein bisschen wie auf der Bühne stehen. Und wenn der Gast strahlt und nach Hause fährt und sagt, das war ein toller Urlaub bei Ihnen und ich danke Ihnen, dann ist das auch ein Stückchen Mehrwert über das Gehalt hinaus. Und das macht es aus. Auf der Bühne stehen, Applaus bekommen und wertgeschätzt zu werden.
Übrigens auch eine kleine Anregung für alle, die nicht im Hotelbereich arbeiten, sondern einfach da auch Gast sind. Ihr könnt ruhig auch mal wirklich sagen, wenn da ein Nighty, also jemand, der in der Nacht da unterwegs ist, für euch noch irgendwas Besonderes zaubert oder einfach jemand mit großer Freude eine Tasche trägt oder euch zeigt, wo es lang geht, einfach mal eine Reaktion auch zeigen und dann ist der Hotelaufenthalt meistens noch besser. Mhm. Also das ist etwas, aber das sollte man ja ohnehin ein bisschen mal mehr machen in Deutschland. So Wertschätzung ist nicht überbewertet. Wobei man auch sagen kann, man muss ja mit Komplimenten, muss man inzwischen vorsichtig sein, man darf ja kaum noch Komplimente machen. Ich mache das trotzdem gerne.
Mir ist es egal.
Übrigens auch mal Männern, wenn ich zum Beispiel sage, 12 Kilo runter, du siehst top aus. Ich habe es so am Rande schon mal erwähnt, ich sag's nochmal, ja. Also ich habe den größten Respekt vor, was du da durchziehst. Ich mag auch diese Willenskraft bei dir, dass du nicht nur als Unternehmer da so ein Gas nur kennst, nämlich Vollgas, sondern dass du das wirklich jetzt auch so konsequent für dich machst. Respekt. Das muss als Kompliment mal einfach mal so stehen bleiben. Musst du nicht kommentieren. Wenn wir von den Azubis kommen, dann träumen viele davon natürlich auch noch wirklich Karriere zu machen. Das ist bei einer Zahl von so vielen Häusern natürlich dann auch möglich. Es gibt ja diese Stellen. Alle Häuser brauchen jemand an der Spitze. Und wenn man da jenseits der 60 Häuser und Ziel 90 Häuser hat, dann braucht man eben auch diese Führungskräfte und die sind mit dir natürlich in einem direkten, intensiven Austausch. Ende September also wieder ein großes Meeting der GMs, das im Dorint Hotel Bonn stattfinden soll. Wie geht ihr an sowas rein? Was werden eure Themen sein?
Ich muss noch einen Satz vorspannen. Es gibt ja nicht nur die General Manager, das heißt die Hoteldirektoren, sondern die Stufen der Hierarchie sind ja doch eine ganze Menge, auch wenn es nicht hierarchisch aufgebaut ist, aber die Funktionen. Es gibt den FOM-Manager, den Front Office Manager, also derjenige, der für die Rezeption zuständig ist, ist ein Manager. Das heißt, er ist auch eine Führungskraft und der muss dafür sorgen, dass in der Rezeption alles vernünftig läuft. Es gibt den sogenannten F&B oder Bankettleiter. Der eine ist zuständig für alles, was in Restaurants abläuft. Und dann gibt es einen Manager, der komplett für die Tagungswelt zuständig ist und alle Bankettveranstaltungen organisieren muss. Das kann ein Direktor auch nicht alles alleine. Je nachdem, wenn man nach Wiesbaden zum Beispiel geht, 303 Zimmer, über 17 Säle mit den unterschiedlichsten Bestückungsmöglichkeiten für Tagungen. Das muss logistisch auch organisiert sein. Ja, wir haben immerhin bei der Dorint mehr als 65% Direktbucher. Ja, also die übers Telefon kommen. Klassische Art. weil man eine Tagung nicht klicken kann im Internet. Ja, mhm. Spätestens nach dem Beamer, den könnte ich noch klicken, aber wann will ich meine Pause haben? Wann soll der Orangensaft da sein? Wo brauche ich eine Steckdose? Das kann man nicht klicken, das muss man mit einem Veranstalter, der immer individuelle Wünsche hat, absprechen. Und da braucht man qualifiziertes Personal so. Und das ist immer sehr kundenintensiv, sehr abhängig von menschlichen Kontakten und das macht Spaß. Und dann noch ein Tipp an die, die in Hotels gehen, wollen sie im Urlaub wirklich besondere Leistungen haben, haben sie den Mut, Vertrauensvorschuss zu geben und ihr Trinkgeld zu Beginn abzugeben, nicht am Ende.
Das ist ja der Klassiker, das motiviert von den Kollegen, die da als die Zimmer machen, bis zu den Kollegen, die dann im Restaurant sitzen, natürlich alle. Also du hast nur was vom Trinkgeld als Gast auch, das du vorher gibst.
So musst vorher geben. Wenn du am Ende gibst, ist das schön, man kriegt das Lächeln, das ist auch toll. Aber besser ist, man gibt es in der ersten Nacht.
Das sind die Profi-Trips. Wir gehen gleich zu Oliver Bergehausen, er hat die Scholle inzwischen gefangen. Und wir sind gespannt, wie er sie wunderbar für uns braten und mit Gurkensalat und Petersilienkartoffeln servieren wird. Ganz kurz vorher aber noch, bevor wir da hochgehen in den Norden, noch mal ganz kurz in den Süden an ein Hotel, wollen wir noch mal kurz erinnern, dass wir hier immer wieder mal thematisiert haben, wo wir auch exemplarisch über die letzten Folgen von Alles Easy, eurem Genießer-Podcast, zeigen wollen, wie sich so etwas entwickelt, so ein Projekt, nämlich das Gran Tirolia Kitzbühel, die neue Hotelwelt für die ganze Familie. Wird es vor Weihnachten alles fertig sein, wie wir es hier ja eigentlich versprochen haben?
Ja, wir haben versprochen, dass innen alles fertig wird und das wird auch so sein, inklusive Kino, inklusive Familienspa, inklusive Kinderland auf 2 Etagen. Das wird alles fertig, alle Zimmer, alle Aussichten. Was wir dann bis Ostern nach der Wintersaison fertigstellen müssen, ist der Schwimmteich und, was man heute schon wunderbar sehen kann, die angelegte 420 Quadratmeter große Eislauffläche, die im Sommer ein Flachwasserbiotop sein wird und im Winter eine Eislaufbahn. Das wird so schön dort. Also ich kann nur jedem empfehlen zu kommen, weil die Fazilitäten und die Möglichkeiten, die man als Gast dort leben kann, man muss ja nicht alles nutzen, aber was man dort alles tun kann, ist so viel, dass wir jetzt entschieden haben, einen eigenen Eventmanager dort einzustellen, der das wirklich auflistet und sowohl den Gästen als auch den Kitzbühlern, weil der Flächenraum ist dafür geeignet, das dann schmackhaft machen wird, jeden Monat durch ein Newsletter und durch Programme, die dann zum Beispiel im Kino auch Programmkinofilme zeigen werden. Wir werden da mal einen Trotterfilm zeigen oder einen Billy Wilders Film oder ähnlich oder auch mal einen Stummfilm, weil da steht auch ein Klavier und da könnte einer begleiten auf einen Stummfilm.
Also das soll wirklich gut werden. Jede Menge tolle Ideen für das Gran Tirolia Kitzbühel. Diese Eisfläche, ich sehe dich schon als den Eisprinzen darüber flitzen. Es ist
ich konnte nur Eishockey spielen früher, aber Eiskunstlauf lag mir nicht.
Auch da gibt's noch Möglichkeiten. Jetzt, wo du immer leichter wirst, bist du Eisprinzessin dann schon wert. Wir wollen dafür sorgen, dass wir uns weiterhin gesund ernähren und das machen wir mit Oliver Bergehausen, den wir jetzt nochmal begrüßen und freuen uns jetzt darauf, euch ein bisschen auch ein paar Hintergründe zu zeigen, wenn ihr etwas zaubern wollt, was richtig lecker ist, keine Sorge, das wird jetzt keine lange Podcast-Kochshow, aber wir wollen diese Signature-Dishes der besten Leute in der Kulinarik der Dorint-Gruppe natürlich auch ein bisschen nutzen und freuen uns, wenn wir mit Oliver Bergehausen einfach jetzt einmal ein bisschen lernen können, wie man die Scholle tatsächlich perfekt brät. Hallo lieber Oliver.
Hallo, da bin ich wieder.
So, Oliver, jetzt freuen wir uns drauf, nachdem wir ja alle euer Haus da oben an der Himmelsleiter so lieben, auch mal zu hören, wie macht man sie denn nun, die perfekte Scholle?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man erstmal beim Einkauf darauf achtet, dass man die richtige Scholle einkauft. Also sie sollte auf jeden Fall groß sein. Ich bin immer ein großer Freund davon, den Tieren erstmal die Chance zu geben, sich vorher weiter zu vermehren. Und dann hat man auch die nötige Fleischigkeit. Dann in Rapsöl schön kross anbraten, hinter mit Butter abschäumen und dann sollte sie glasig an der Grete bleiben.
Oliver, wichtig ist Rapsöl. Das ist ein wichtiger Punkt, ja?
Ja, zumindest zum Anbraten, damit man erstmal die nötige Hitze kriegt. Wenn man direkt mit Butter starten würde, würde die Butter verbrennen, bevor man die Haut kross hat.
Mhm. Dann geht's weiter. Also, erzähl einfach mal, wie ihr das macht, wie sie die Scholle, nachdem sie eine fantastische Ware erstmal eingekauft haben, wie der ganze Weg ist, Rapsöl, und wie geht's dann weiter?
Dann fangen wir ganz vorne an. Also wir salzen den Fisch nur, wir säuern nicht, weil ich in meiner Lehre gelernt habe, mit Säure hat man früher übertüncht, dass der Fisch nicht mehr ganz so frisch ist. Deshalb geben wir Zitrone dazu, da kann ja der Gast selbst entscheiden, ob er mit Säure isst. Das ist ja auch geschmacklich auf jeden Fall eine schöne Variante. Dann wird der Fisch meliert, dann kross angebraten von beiden Seiten. Wir nehmen dafür Rapsöl, man könnte auch Butterschmalz nehmen, keine Frage. Und danach schäumen wir das Ganze nochmal in Butter auf, damit man diese Nussbutter mit dazu kriegt, ein bisschen braune Butter, ein paar Nussaromen. Und dann sollte die Scholle halt an der Grete noch glasig sein, damit der Fisch nicht trocken ist.
Wie sehe ich das?
Das kann man tatsächlich mit einer Palette oder zu Hause sagt man Küchenhelfer, kann man einfach das Filet leicht anheben. Wenn sich das Filet von der Grete löst, dann ist der Fisch gar. Und wenn die Grete dann noch glasig ist, hat man es perfekt getroffen.
Und wie lange dauert das so ungefähr, Herr Bergerhausen?
Ich würde mal sagen, so bei der Größe, die wir haben, so 4 Minuten von jeder Seite, denke ich ungefähr.
Und riecht das schon so gut, dass Sie gerne selber reingreifen?
Auf jeden Fall. Also Sie haben mein Foto ja gesehen. Ich bin ja nicht sonst ganz gut genährt. Ich mag Essen.
Ja, welcher Koch mag das nicht? Also den müssen wir erst noch zeigen.
Wenn wir jetzt dazu den Gurkensalat und die Petersilienkartoffeln servieren, auch da gibt es ja ganz einfache Tricks, wie das einfach besser schmeckt. Wie kriegen Sie den perfekten Gurkensalat, wie die perfekten Petersilienkartoffeln zu der Kutterscholle auf den Teller?
Unser Gurkensalat ist tatsächlich noch ein Rezept von mir zu Hause früher. Wir salzen die Gurken ein, also schneiden die fein auf, salzen die ein, legen die dann auf ein Sieb, dann kann erstmal das Wasser rausgezogen werden, damit der Gurkensalat nicht zu wässrig ist. Und dann zerreiben wir Knoblauch mit Salz, verrühren das mit Schmanden, ein bisschen Essig dran und dann werden die Gurken damit gemischt. Und dazu dann Zwiebeln, Schnittlauch, dann ist man mit dem Gurkensalat schon fertig. Und bei den Kartoffeln fängt es auch wieder beim Einkauf an. Also wir kaufen tatsächlich die Kartoffeln hier beim Bauern in Morsum, hier auf Sylt. Der hat ein unheimlich gutes Produkt. Und die garen wir dann mit Schale, kochen die als Pellkartoffeln, pellen die nach dem Kochen und dann werden die mit ein bisschen Butter und Gemüsefond glasiert. Hm.
Es klingt lecker, es ist lecker bei Oliver Bergerhausen, der sehr gerne auch essende Benjamin Franklin hat mal gesagt, seit der Erfindung der Kochkunst essen die Menschen doppelt so viel, wie die Natur verlangt. Lieber Oliver Bergerhausen, ich befürchte, bei Ihrer Kochkunst sind Sie daran dieser Entwicklung deutlich mitbeteiligt.
Dankeschön. Ist
einfach gerne bei Ihnen. Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank.
Dass das aber so eine Frage habe ich noch. Wenn Sie da hier, ich habe ja so ein Bild vor mir liegen mit der Gitarre.
Ja, Bassgitarre.
Mit der Bassgitarre. Genau. Haben Sie da so eine Gruppe, mit der Sie spielen?
Das liegt tatsächlich im Moment auf Eis. Wir haben eine ganze Zeit lang Musik gemacht, aber vor Corona ist das dann ein bisschen eingeschlafen, dadurch, dass man nicht mehr auftreten konnte. Und danach hatten meine Kollegen alle neue Projekte.
Und was macht ihr für Musik?
Das war Deutschrock. Deutsche Rockmusik, genau. Selbstgeschriebene Lieder auch. Das war ganz schön, ja.
Wäre das was zur Scholle, wenn ihr fertig seid mit der Scholle und die serviert, dass sie da vielleicht im Restaurant mal eine rockige Schollen-LP auflegen?
Den Schollenblues.
Das wär bestimmt lustig, aber ich bin ganz ehrlich, Bass als Soloinstrument kommt selten gut an.
Nein, ich muss da schon 2 Kollegen dazu nehmen. Ich denke mir das gerade ganz toll. Sie machen Schollenabend mit Schollenblues.
Ja, das ist eine kreative Idee auf jeden Fall. Wir haben hier sowas schon mal
auf zur Himmelsleiter.
Wir haben hier tatsächlich schon mal sowas gemacht, das haben wir Rock am Wok genannt. Da haben wir abends Wokgerichte gemacht und hatten eine Rockband hier, das war auch ziemlich lustig. Man kann das schon
kombinieren. Ja, dann los.
Hier werden schon die ersten Liedtexte gemacht, sehe ich schon aus der Abteilung. Das Essen schmeckt besonders gut, wenn man den Koch nur lieben tut. Also, ganz, ganz herzlichen Dank. Moin. Auf unsere Lieblingsinsel, auf unsere deutsche Lieblingsinsel nach Sylt. Das klingt lecker. Vielen Dank, Oliver.
Danke.
Bergerhausen, liebe Grüße. Genuss. Ja, ich danke Ihnen auch. Ne? Tschüss, tschüss, bis bald.
So, wir haben jetzt serviert. Wir haben viel gelernt schon wieder in diesem Alles Easy Podcast. für heute. Wir sagen Danke. Wir sind relativ schnell wieder mit der nächsten Folge da. Kochen ist eine Kunst, genießen auch. Und danke, dass ihr uns ein bisschen Zeit gegeben habt, um den Genuss auch zu transportieren. Lieber Dirk, wir sehen uns bald wieder hier an diesem Mikrofon.
Ich freue mich.
Und dann schaue ich, wie viel du schon wieder leichter geworden bist, du Federchen. Tschüss zusammen hier draußen. Tschüss, tschüss, tschüss.
Tschüss. Der Podcast ist eine Produktion von der Visun Video Impact GmbH und KKG, dem Joint Venture von Axel Springer und Paramount für TV- und Videovermarktung.